Ja, richtig sportlich heute. Andererseits ist es ganz gut, weil wir haben einiges vor uns. Wir werden ganz tief heute in diesen Text eintauchen und schauen, was Gott uns dazu sagen hat. Und heute ist es mal ein bisschen anders. Sonst kommt ihr immer zumindest noch ein, zwei Minuten Gedanken für die Einleitung. Wir steigen heute direkt in den Bibeltext ein, den wir heute studieren wollen. In die Apostelgeschichte 10. Dort sind wir stehen geblieben nach letzter Woche. Und wir lesen ab Vers 36. Apostelgeschichte 10, Vers 36. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, das kennt ihr. Die Sache, die angefangen hat, von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geiste mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden und im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns diesen Text so überliefert hast. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst, dass du selber redest, dass du in unser Leben hinein redest. Und dass wir heute verstehen, worum es wirklich geht, wenn es um die Ewigkeit geht. Herr, dass wir verstehen, worum es geht, dir nachzufolgen. Herr, dass wir verstehen, ja wirklich mehr ergriffen sind von dem, was du wirklich uns mitteilen möchtest und was für unser Leben notwendig und wichtig ist. Amen. Ja, Jörg hat es ja ungefähr vor gefühlten 27 Wochen angekündigt, dass ein Ausländer zum Glauben an Jesus Christus kommt. Heute ist es dann endlich soweit. Ein Ausländer kommt zum Glauben an Jesus Christus. Heute ist genau das in dieser Geschichte beschrieben, wo wir schon seit einigen Wochen darauf hinarbeiten. Cornelius und auch noch viele andere kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und wir werden uns heute in einem großen Teil anschauen, zunächst die Botschaft zum Glauben, ja, dieses Evangelium in seiner ganzen Kraft. Was das für eine Kraft hat, das sehen wir dann auch direkt im zweiten Punkt, die Verse 44 bis 46. Es folgt das zum Glauben kommen, der Empfang des Geistes in seiner ganzen Fülle. Der Heilige Geist kommt auf diejenigen, die das Wort angenommen haben, die es gehört haben und angenommen haben. Und dann drittens sehen wir auch direkt, wie es weitergeht. Der Glaubensgehorsam, so habe ich es genannt, die sofortige Nachfolge in ganzer Hingabe. Hier am Beispiel der Taufe. Sofort haben sie sich da reinbegeben und die zweite Sache ist die, dass sie direkt mehr von Gott wissen wollten. Sie haben Petrus gebeten, bleib da, wir wollen mehr davon lernen. Glaubensgehorsam, nächste Schritte im Glauben zu gehen. Und durch die Wahrheit des Evangeliums kommen also Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ja, seit diesem Tag, was wir gerade gelesen haben, gilt das für alle Menschen, sowohl den Juden als auch den Heiden. Ja, das war ja das, was Petrus in seiner Vision vorher gesehen hat, in seiner Verzückung, was er gesehen hat, alle sollen an den Himmel kommen, die an Jesus glauben. Ja, der hat von diesem Tuch geträumt mit den reinen und unreinen Tieren, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Pfingsten war also einmal die grundsätzliche Sendung des Heiligen Geistes, die Jesus versprochen hat. Und nun wurde es hier bei Cornelius amtlich auch Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, sollten den Heiligen Geist bekommen und sollten zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi hinzugetan werden. Hier sind also Cornelius, der Römer, diese Ausländer und die ganzen Anwesenden, die Christus finden. Ja? Und darum ist für uns heute die Botschaft, das, was wir mitnehmen sollten, bringe den Menschen das Evangelium. Eine ganz einfache Botschaft und passend und mit brachialer Aktualität zu sagen, geh hin zu den Flüchtlingen, zeige ihnen Liebe, bringe ihnen Jesus, zeige ihnen, wer dieser Jesus ist, bringe ihnen die frohe Botschaft, dass auch sie gerettet werden. Und dieser Abschnitt bietet uns eine Besonderheit. Er umfasst den ganzen Inhalt des Evangeliums. Die Verse 38 bis 43 werden wir gleich uns etwas länger mit beschäftigen, weil es so unglaublich wichtig ist, dass wir diese Botschaft kennen. Dass wir sehen, was müssen Menschen eigentlich wissen? Was brauchen sie? Und dazu werden wir gleich kommen. Zunächst steigen wir aber in den Text ein. Vorne die Verse 36 und 37. Das Wort, das er zu den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, das kennt ihr. Die Sache, die angefangen hat von Galiläa durch ganz Judäa, die ihm geschehen ist nach der Taufe, die Johannes predigte. Und damit steigen wir ein in den ersten Punkt. Die Botschaft zum Glauben, das Evangelium in seiner ganzen Kraft, die Verse 36 bis 43. Wir sehen hier in diesen Versen, geht es immer wieder um das Wort. Vers 36 sagt uns, das Wort, diese rettende Botschaft, diese Botschaft über und von Jesus Christus und was er getan hat, Kreuz und Auferstehung. Vers 44 kommt das dann nochmal vor, dieses Wort, als sie das Wort hörten, diese Botschaft hörten. Es ist interessant hier, dass Petrus diesmal nicht, wie für die Juden, einen Schriftbeweis vom Alten Testament herführte. Das haben wir öfters gesehen, dass er das Alte Testament gebrauchte und das dann nutzte, um den Juden zu erklären, dass Jesus der Messias ist. Hier führt er einfach Tatsachenberichte an. Ja? Und sagt dann, hey, ihr kennt das, ihr habt das doch gehört. Ihr lebt doch hier. Und so war es dann wohl auch, dass sie das gehört haben, dass Jesus derjenige ist, der Frieden bringen sollte. Frieden durch Jesus Christus. Meinen Frieden gebe ich euch. Diese Botschaft ist in Caesarea, wo wir uns ja gerade befinden, mit Cornelius nicht unbekannt. Durch Jesus Christus ist dem Menschen Frieden verkündigt worden. Versöhnung mit Gott ist möglich geworden. Gott selbst machte durch Jesus Christus Frieden. Durch das Blut seines Kreuzes, wie Kolosser 1, Vers 20 beschreibt. Durch Jesus Christus ist uns Menschen die Möglichkeit gegeben, mit Gott in Frieden zu treten, mit Gott in Versöhnung zu treten. Und das ist doch eine wunderbare Nachricht, oder? Dass jeder Mensch, egal wie zerknaust und kaputt das Leben ist, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, von seiner Schuld gegenüber Gott, von dem ganzen Mist, den er verbockt hat, loszukommen und Zugang zum Himmel zu haben. Und so ist die einzige Frage, die für jeden Menschen entscheidend ist, hast du Frieden mit Gott geschlossen? Das ist die einzig entscheidende, wichtige Frage. Hast du Frieden mit Gott geschlossen? Und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann höre heute gut zu. Du wirst es heute in aller Fülle hören, so gut es geht. Worum es geht, bei Gott, bei uns Menschen, wie dieses Problem, was da entstanden ist zwischen Gott und dem Menschen, wie das gelöst wurde, wie Frieden gebracht wurde. Und was deine nächsten Schritte sein sollten. Und wenn du schon Frieden mit Gott geschlossen hast, dann höre auch gut zu. Denn diese Botschaft des Evangeliums ist ermutigend. Sie soll uns auch immer wieder ermutigen, Freude bringen, aber auch gerade mit Blick auf die letzten, ich sag mal, 2,5 Verse, die wir heute noch studieren wollen, wo es um die Hingabe geht, wo es um die Nachfolge geht, wo es darum geht, alles zu geben. Wir haben es gerade gesungen. Dir gehört mein Leben in dem ersten Lied. Gott ist gut und ihm gehört mein Leben. Also, für jeden ist heute etwas dabei, denke ich. Ansonsten trotzdem gut zuhören, auch wenn ihr denkt, es ist nichts dabei, es wird was dabei sein. Gut, also Jesus ist aller Herr, lesen wir noch. Jesus ist der Herr von allen, schreibt uns Lukas hier in der Apostelgeschichte. Der uns seinen Frieden offenbart hat, der die Königsherrschaft, das Reich Gottes offenbart hat, der ist der Herr von allen. Jeder kann sein Angebot des Friedens annehmen. Ja, und diese Sache, Vers 37, oder die Rede, die Geschichte, wie es ja auch übersetzt wird, hat ihren Anfang in Galiläa genommen, Judäa, in Samaria war Jesus, wird hier nicht erwähnt, aber wir haben das schon gelesen. All das, was Jesus getan hat, was er ist, was er gepredigt hat, all das ist bekannt geworden. Und dabei spielt noch diese andere Person eine Rolle, Johannes der Täufer, der ja diese Taufe vollführte, die Taufe zur Buße, der das Volk Israel für das Kommen des Messias vorbereitet hat, der gesagt hat zu Jesus, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, und der irgendwann gesagt hat, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Jesus muss größer werden, er ist der, der im Mittelpunkt gehört. Ich muss nun zurücktreten. Er ist der Wegbereiter für Jesus gewesen. Und dann sind echt viele Dinge passiert, wie es hier beschrieben steht. Und das wollen wir uns nun anschauen, wenn wir jetzt die Verse 38 bis 43 studieren, unter dem Aspekt, dass das die evangelistische Botschaft ist, die jeder Mensch hören sollte. Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Was also ist das Evangelium? Woraus besteht es? Worum geht es dabei? Ja, ich bringe vorab eine kurze Zusammenfassung, die ich gelesen habe. Das Evangelium ist eine Botschaft, die den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus als Retter, Herrn und endzeitlichen Richter ausruft. Diese Botschaft hat Kraft, Menschen in ihrem Glauben zu verändern. Sie mündet in die Aufforderung zu Buße, Glaube und Nachfolge. Eine Botschaft von Jesus als Retter, Herrn und Richter. Diese Botschaft, die Herzen verändern kann und die darum auch in den Aufruf mündet, tue Buße, glaube an Jesus, folge ihm nach. Das einmal als Zusammenfassung. Und ich möchte mit uns 5 Punkte erarbeiten. 5 Punkte, die wir an diesem Text hier erkennen können, die den Inhalt der evangelistischen Botschaft ausmachen. Warum ist mir das so wichtig? Warum möchte ich das unbedingt thematisieren? Warum wollen wir das heute Morgen richtig durchkauen? Weil diese Botschaft immer und immer wieder verändert wird. Oft wird sie reduziert einfach nur auf Gott liebt dich, wende dich mal an ihn. Es werden Dinge hinweggetan, die wichtig sind, weggenommen, die wichtig sind. Oder es werden Dinge hinzugetan, die überhaupt nicht notwendig sind, um gerettet zu werden. Und darum schauen wir uns heute 5 Punkte an, 5 Punkte, die diese evangelistische Botschaft ausmachen. Und ich hoffe, wir können uns diese 5 Punkte gut vorstellen und gut merken, dass wir auch wirklich prüfen können und sehen können, ja, darum geht es. Ja, und wir starten zunächst mit dem ersten Punkt. Ausgehend durch diese Botschaft von Gott selbst, der heilige Gott. Ausgangspunkt der evangelistischen Botschaft ist nicht der Mensch, sondern der heilige Gott, der Jesus Christus gesandt hat. Gott ist derjenige, um den es geht. Ja? Ich habe mal über diese 6 Verse, 38 bis 43, eine Studie angestellt, wie oft diese Worte vorkommen. Und wenn man jetzt mal das Wort der und das Wort und ausklammert, dann ist das nächste Wort, was hier am meisten vorkommt, Gott. Ja? Ich habe es uns einfach mal leicht gemacht, uns das mal rausgeschrieben, wo hier steht, Gott hat ihn gesalbt. Gott war mit ihm. Gott hat auferweckt den von Gott zuvor erwählten Zeugen, der von Gott verordnete Richter. Immer wieder geht es hier um Gott. Er ist das Zentrum, er ist der Ausgangspunkt. Er ist derjenige, gegen den sich alles richtet, was wir Menschen, dazu kommen wir gleich, tun. In unserer Sünde richtet sich gegen Gott, gegen den heiligen Gott. Ja, und wie oft sehen wir uns selbst, wie oft sehen wir Menschen im Mittelpunkt? Ja, wie oft denken wir, dass wir Dreh- und Angelpunkt allen Seins sind? Ja, wir Menschen sind einfach total egoistisch. Und darum ist die Gefahr dabei, dass wir das Evangelium eben auch so definieren, dass wir sagen, es geht um uns Menschen. Ja, darum geht es auch. Aber in erster Linie geht es um den heiligen Gott, gegen den sich unsere Sünde richtet, gegenüber dem wir Schuld haben. Es geht um den Gott, den wir mit unserer hässlichen Sünde beleidigen. Schon Jahrhunderte vorher kündigte Gott an, dass da etwas passieren wird. Ja? Jesaja 7, Vers 14, darum wird Gott selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Nebenbei, was heißt Immanuel? So ein schönes Lied von Gott mit uns. Gott ist mit uns. Immanuel. Ja? Und so wie Gott mit Jesus war, wie es hier in unseren Versen steht, am Ende von Vers 38, Gott war mit ihm, so ist Gott auch mit uns. Er ist derjenige, der, von dem es zentral ausgehend geht, gegen den sich alles richtet, was wir tun. Also das ist der erste Punkt. Dieser heilige Gott, von dem müssen Menschen erfahren, dass es ihn gibt, dass er real ist und vor allem, dass er heilig ist. Dass er so fernab von allem Bösen und aller Sünde steht. Und dann ist es wichtig, dass der Mensch erfährt, wie es um ihn bestellt ist, wie er aussieht. Ich habe es genannt, der sündhafte Mensch. Dem heiligen Gott gegenüber steht der sündhafte Mensch. Er ist verloren vor Gott, er ist Feind Gottes für alle Ewigkeit. Ja, das ist der Zustand, den jeder Mensch von Natur aus hat, weil er Sünder ist. Er tut nicht nur einzelne Sünden, nein, er ist in seinem ganzen Kern, in seinem ganzen Wesen Sünder. Alles richtet sich gegen Gott. Die Menschen, wir haben hier gelesen, wurden von Jesus geheilt. Sie hatten Gebrechen, sie waren vom Teufel überwältigt. Sie mussten damals von Jesus nicht nur von ihren Gebrechen und ihrer Besessenheit befreit werden, sondern vor allem ging es darum, dass sie von ihrer Sünde befreit wurden. Dass sie von ihrer Sünde befreit wurden, dass sie reingewaschen werden, dass sie Schuld vergeben wurde. Ja, das zählte für Jesus immer mehr. Ich habe es einfach mal anhand von 2 Beispielen aufgeschrieben. Für Jesus war es immer wichtiger, Sündenvergebung vor Heilung. Das machte er auch immer wieder den Pharisäern deutlich. Was ist nun wichtiger? Was ist wichtiger? Natürlich hat er auch geheilt, keine Frage. Sehr viel lesen wir davon in diesen Evangelien, dass Jesus geheilt hat. Und darum war er mit Kraft ausgerüstet. Darum war er gesalbt mit Heiligen Geist, wie wir in unserem Text hier lesen. Bei der Taufe kam der Geist ja in Form einer Taube auf ihn herab. Und so steht es hier, dass Jesus ihre Gebrechen heilte. Er erlöste diejenigen, die von Dämonen besessen waren. Und damit erlöste er sie letzten Endes von dem Bösen, von dem Teufel selbst. Er riss sie raus aus dieser geistlichen Dunkelheit. Und er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das war sein Auftrag und den hat er erfüllt. Dazu kommen wir gleich. Also der Zustand des Menschen, vom Teufel überwältigt. Der du noch nicht an Jesus glaubst, du bist vom Teufel überwältigt. Ich werde das kurz erklären, das heißt nicht, dass du jetzt von Dämonen besessen bist oder sonst was. Aber die Bibel sagt uns, diese zwei Stellen, dass jeder, der nicht zu Jesus gehört, dass sein Vater der Teufel ist. Und dass jeder, der Sünde tut, aus dem Teufel ist. Das kann ich jetzt nicht verschweigen. Das sagt die Bibel uns. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Wer nicht zu Gott gehört, gehört eben auf die andere Seite. Und das ist fatal. Ja, nun verstehen wir, warum Menschen erkennen müssen, warum sie sündhaft sind. Warum das nicht zu diesem heiligen Gott zusammenpasst. Ja, vielleicht schrecken wir Menschen damit ab. Das wird immer wieder als Argument vorgebracht, wo man sagt, ja, lass diesen Teil mal aussparen, die Menschen müssen noch zu Gott kommen. Aber sie müssen nur verstehen, wie sie sind. Und warum das erstmal ein Problem ist, warum Menschen überhaupt nicht zu Gott kommen können, warum Jesus als Retter überhaupt notwendig war. Und warum kann ich das nicht verschweigen und wie Menschen vor Gott stehen. Ich zitiere nochmal, wegen dieser totalen Verlorenheit kann der Mensch sich nicht selbst retten. Das ist das ganze Dilemma. Er kann sein Verhältnis zum lebendigen und heiligen Gott nicht verbessern, geschweige denn grundsätzlich bereinigen. Er bleibt unter dem Zorn Gottes. Das ist das Dilemma, was wir jetzt nun mit den ersten beiden Punkten haben. Dieser heilige Gott, der so rein ist, so vollkommen ist. Und wir Menschen, die wir so kaputt sind. Von Natur aus. Die wir durch und durch Sünder sind. Und wie sollte dieses Problem gelöst werden? Und das ist der Kern der evangelistischen Botschaft. Das ist der Kern dessen, worum es geht. Dass einer gekommen ist, um dieses Problem zu lösen. Und das ist C, Jesu Erlösungswerk. Ja, für dieses grundsätzliche Problem hat Jesus Christus alles vollbracht. Er ist gestorben am Kreuz, auferweckt am dritten Tag. Petrus redet von den Zeichen und Wundern, die er als Apostel gesehen hat. Ja, Apostel waren ja Augenzeugen von dem, was geschehen ist, von Anfang an bis zur Auferstehung. Das waren Apostel, haben wir in Apostelgeschichte 1 gesehen. Ja? Und Hauptsache oder ein wichtiger Aspekt des Apostelseins war, dass er Zeuge war von dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Apostelgeschichte 1. Und so sagt er, was mit Jesus geschehen ist. Er wurde, steht hier, an ein Holz gehängt, Vers 39. Was ist dieses Holz? Wenn man das so liest, denkt man direkt, er wurde an ein Kreuz gehängt. Aber was steckt hinter diesem Begriff Holz? Und was finden wir im Alten Testament dazu? Im 5. Mose wird das beschrieben. Das ist so bemerkenswert. In Gottes Augen ist jemand, der an ein Holz gehängt wird, ein Verfluchter. Galater 3, Vers 13, da greift Paulus das im Neuen Testament nochmal auf, dass Jesus zum Verfluchten wurde für dich. Warum? Vers 14, Galater 3, Vers 14 sagt das, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Letzten Endes geht es darum, dass wir nicht mehr dem Gesetz, wie es im Vers 13 steht, dass wir unter dem Fluch des Gesetzes stehen. Das bedeutet, dass wir das Gesetz, wenn wir es befolgen sollen, das sollten wir eigentlich tun, aber es gar nicht tun können. In allen Einzelheiten geht es einfach nicht, Gottes heiligen Maßstab zu befolgen. Dafür ist Jesus selbst zum Fluch geworden. Er hat alle unsere Schuld auf sich genommen, hat sich an ein Holz hängen lassen, damit wir durch unseren Glauben gerettet werden können, damit wir den Heiligen Geist bekommen können, steht dann hier in Vers 14 und so die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen können. Genialer Plan. John Stott sagte in seinem Bible Commentary, hinter dem historischen Event lag eine riesen theologische Tragweite. Hinter dieser menschlichen Exekution ein genialer göttlicher Plan. So hat er es zusammengefasst. Menschlich gesehen, aber dahinter, die Bedeutung dahinter ist so immens groß und so perfekt erdacht, ja, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld. Und dabei blieb es nicht, und das gehört auch hier zu. Das ist auch etwas, was zum Evangelium dazugehört, die Auferstehung Jesu Christi. Damit wurde es vollbracht. Der Plan ging auf. Gott hat dieses Opfer, dieses einmalige Opfer Jesus akzeptiert. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt uns Paulus in Römer 6, Vers 23. Jesus ist für uns in den Tod gegangen. Er hat den Lohn für unsere Sünde genommen, die er getragen hat. Aber Gott ließ seinen Sohn nicht im Totenreich zurück. Er ließ ihn dort nicht, sondern er weckte ihn auf am dritten Tage. Damit er der Herr über allen sein kann. Damit er der Herr über die Lebenden und Toten sein kann. Er wurde sichtbar als der Auferstandene. Johannes 20 zum Beispiel kann man das schön nachlesen. Und wenn das nicht geschehen wäre, und das schauen wir uns einmal gemeinsam an in 1. Korinther 15, Vers 17, dann säßen wir alle nicht hier. Dann hätten wir immer noch ein Riesenproblem. Dann hätten wir immer noch das Dilemma von Punkt A und von Punkt B. 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn das nicht geschehen wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Dann wäre dieses Problem nicht behoben worden. Dieses Erlösungswerk steht aus dem Sterben Jesu, der Auferstehung Jesu und folglich auch der Verherrlichung Jesu. Wenn ihr diesen ganzen Abschnitt mal lest, werdet ihr sehen, wie wunderbar so diese Argumentation von Paulus hier aufgebaut wird. Und dann mit Vers 20 sagt er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, was für uns wiederum Hoffnung bedeutet. Wenn er der Erstling ist, der Erste, dann bedeutet es auch, dass wir auferstehen werden. Dass wir einmal, wenn wir sterben werden, auferstehen werden und Jesus vor uns sehen werden. Ja, das ist ein wunderbares Kapitel, dieses 1. Korinther 15, 1. Korinther 15. Und so haben die Apostel gesehen, ja, er ist auferstanden. Sie konnten das bezeugen. Und eine Kleinigkeit haben wir hier noch nebenbei nur in Apostelgeschichte 10, die man so schnell überliest. Sie haben mit ihm gegessen und getrunken. Da ist etwas Physikalisches. Jesus ist Mensch. Er muss essen, er muss trinken. Die haben zusammen gespeist. Sie durften ihn berühren. Da ist Körper da. Und das ist etwas Besonderes, dass da nicht irgendeine Geistform auferstanden ist oder sonst was, was teilweise Menschen glauben. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Er ist auferstanden, er ist real. Sie haben mit ihm gegessen und getrunken. Ein ganz kleiner Nebensatz. Aber da steckt wiederum so viel drin. Das ist das Erlösungswerk Jesu Christi zur Vergebung unserer Sünde. Das muss jemand wissen, der noch nicht an Jesus Christus glaubt. Der heilige Gott, der sündige Mensch, wie passt das zusammen, wie kommt das zusammen durch Jesus Christus? Und was ist, wenn die Menschen das gehört haben, wenn sie diese Botschaft gehört haben? Was können wir ihnen dann als nächstes mitgeben? Und das habe ich so formuliert, Ruf zum Glauben und zur Umkehr. Ja, den Aposteln ist befohlen worden, Vers 42, dem Volk zu predigen, ja, zu bezeugen, dass er der Richter ist. Vers 43 sagt uns dann, diesen geben die Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Die Propheten haben schon davon gezeugt, die Apostel haben davon berichtet. Und es ist auch die Aufgabe eines jeden Nachfolgers Jesu, das zu vermitteln. Jesus vergibt Sünden. Die Propheten, einfach mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, Jesaja 53, sehr bekannt, bis hin zu Johannes, der gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, auch das ist eine Prophetie auf Jesus hin, auf sein Erlösungswerk hin. Und das ist die einfache, kurze Botschaft. Wer glaubt an Jesus Christus, wird gerettet. Wer an seinen Namen glaubt, wer sich ihm vertrauensvoll hingibt, wer ihn als Retter und Herrn in seinem Leben akzeptiert, der wird gerettet werden. Nicht nur die Propheten, nicht nur die Apostel. Jeder, der gläubig geworden ist, der Jünger Jesu, der Nachfolger Jesu geworden ist, hat die Verantwortung, Menschen aufzurufen, das weiterzugeben. Und nun gehen wir mal in den 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da finden wir das ganz komprimiert zusammengefasst, was hinter dieser Botschaft steckt oder was diese Botschaft ist. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott, der du hier nun sitzt und von diesem Problem gehört hast, von dem heiligen Gott, von dem sündbehafteten Menschen, von dieser Erlösungstat, von diesem Erlösungswerk Jesu. Glaube daran, was du gehört hast, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Leben für dich hingegeben hat. Nehme ihn als den Herrn in dein Leben auf. Kehre um von deinem alten Leben. Das ist jetzt live der Aufruf an diejenigen, die noch nicht glauben. Und das ist der Aufruf, den wir den Menschen mitgeben müssen, dass wir sagen, du hast es jetzt gehört, kehre um, glaube an Jesus Christus. Und es ist wichtig, was Petrus hier uns schreibt in Apostelgeschichte, was er sagt, was Lukas uns geschrieben hat in Apostelgeschichte 10, dass wir den Menschen noch eine Sache mitgeben. Dass sie verstehen, was die Konsequenz bedeutet, wenn sie glauben oder wenn sie nicht glauben. Und diese Konsequenz, da gibt es nur ein Entweder-Oder. Ich habe es direkt ganz drastisch Himmel oder Hölle genannt. Himmel oder Hölle. Jesus, so haben wir in unserem Text gelesen, ist der Richter der Lebenden und der Toten. Das große Gericht am weißen Thron am Ende der Zeit entscheidet über Himmel oder Hölle. Jesus ist dein Richter. Er wird richten die Lebenden und die Toten. Bei diesem Gericht gibt es nur Freispruch oder Verurteilung. Da gibt es nur Himmel oder Hölle. Da gibt es nur Ewigkeit bei Gott oder Ewigkeit ganz fernab von Gott. Da gibt es nur die Herrlichkeit in Ewigkeit oder die Verdammnis ebenso in Ewigkeit. Jesus richtet die Lebenden und die Toten. Das macht die Bibel an einigen Stellen deutlich. Jesus ist der von Gott eingesetzte Richter. Und so ist die entscheidende Frage, der du hier noch auf der Erde bist und noch nicht Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen hast. Wie entscheidest du dich? Vorhin habe ich die Frage gestellt, quasi die gleiche Frage, hast du Frieden mit Gott geschlossen? An der Stellung zu Christus entscheidet sich das ewige Schicksal eines jeden einzelnen Menschen. Es gibt nur diese Alternative des doppelten Ausgangs, ewiges Heil oder ewige Verdammnis. Es gibt nichts dazwischen. Entweder oder. Und das, meine Lieben, das ist die evangelistische Botschaft hier nochmal A bis E zusammen aufgeführt, die jeder Mensch hören sollte. Natürlich weiß ich, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dass wir nicht jeden einzelnen Aspekt ausführlich erklären können, dass wir auf den einen oder anderen Aspekt mehr eingehen dürfen, je nachdem, wie unser Gegenüber das zulässt. Aber versuche den Menschen zu erklären, wer dieser heilige Gott ist. Wer wir Menschen sind von Natur aus, wenn wir ohne Gott sind. Und wie dieses Problem gelöst wurde, dass ein sündbehafteter Mensch zu einem heiligen Gott kommen kann, durch Jesus Christus. Rufe sie auf, umzukehren und zu glauben und zeige die Konsequenzen auf. Entweder oder. Und des Weiteren habt ihr nun einen guten Prüfstein bekommen. Mir hat er immer sehr geholfen. Wenn man Predigten hört, wo evangelistisch draufsteht, ist da auch evangelistisch drin. Was wird den Menschen gepredigt? Wird das Evangelium verkürzt, vereinfacht? Werden Dinge weggelassen, die man vielleicht sagt, ob man die so sagen kann, ob die Menschen das überhaupt hören wollen? Sie müssen es hören. Sie müssen es hören, wie es um ihr Leben aussieht. Es geht um ihre Ewigkeit. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt. Da steckt Gottes Kraft hinter. Und ich hoffe, dass dieser Teil nun nicht zu langwierig war. Ich hoffe, dass er spannend war, dass er zum Nachdenken anregt. Wir haben jetzt noch zwei Teile vor uns, die etwas kürzer sind, also keine Sorge. Aber ich denke, es war wichtig, dass wir genau das hören, weil es hier so wunderbar in diesen 5, 6 Versen beschrieben steht. Also lasst uns weitergehen, jetzt wo wir gesehen haben, was Gottes Kraft ist, das Evangelium, was nun in den Versen 44 bis 46 auf einmal geschieht. Während Petrus noch die Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hören. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Das ist nun der zweite Punkt, das zum Glauben kommen. Der Empfang des Heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle. Ja, wir können hier sehen, wie lebendig Gottes Wort ist. Noch während das geredet wurde, passierte etwas im Herzen derjenigen, die das hörten. Sie nahmen es für sich persönlich an. Sie nahmen das im Glauben an und empfingen als Erkennungszeichen den Heiligen Geist. Ja, ich habe es genauso aufgeschrieben. Der Heilige Geist ist das Erkennungszeichen eines wiedergeborenen Christen. Römer 8, Vers 9. Epheser 1, Vers 13. Der Heilige Geist ist das Erkennungszeichen eines wiedergeborenen Christen. Und genau hier wurden sie gerettet. Ja? Manche andere behaupten, hier haben sie ein zweites Erlebnis bekommen mit dem Heiligen Geist, wo sie ausgerüstet wurden mit Heiligen Geist. Nein, hier wurden sie gerettet. Ja? Diejenigen, die das sagen, sagen, das ist die Geistestaufe gewesen. Ja, es ist die Geistestaufe. Aber was Geistestaufe ist, da verweise ich auf die Predigt Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. eg-gewelsberg.de könnt ihr euch nochmal anhören. Was ist Geistestaufe? Ja? Eine Frage einfach nur, natürlich waren sie noch nicht gläubig. Warum sollte er denn hier das Evangelium ihnen dann erklären? Warum hat er ihnen nicht erklärt, so bekommt ihr den Heiligen Geist? Er hat ihnen das Evangelium gebracht, weil sie noch nicht gläubig waren, weil sie Jesus Christus als ihren Retter und Herrn in ihrem Leben anerkennen sollen. Und deswegen, weil sie das in diesem Moment gehört und verstanden und für sich im Glauben angenommen haben, fiel der Heilige Geist auf sie. Sie erlebten genau das, was Petrus in seiner Verzückung, in seiner Vision gesehen hat. Haben wir uns ja vor 3 Wochen angeschaut. Die Heiden sollten auch zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi hinzugetan werden. Auch sie sollten den Heiligen Geist empfangen. Brille, Juden, ja, nochmal aufgesetzt. Es war einfach für einen Juden völlig undenkbar. Wir sehen das auch an dieser Reaktion hier, die diese anderen, die da mitgekommen sind, an den Tag gelegt haben. Auch Petrus hat ja zunächst erstmal reagiert und dachte, hä, was soll das? Aber er hat nach und nach verstanden, ja, auch Heiden sollten dazu gehören. Ich erinnere nochmal, in der Apostelgeschichte haben wir 4 verschiedene Begebenheiten von Glaube, Geistempfang und Taufe. Ich hatte da mal so einen Zettel ausgearbeitet, könnt ihr euch gerne noch mitnehmen. Hier haben wir nun das, was auch für uns gültig ist, genau in dieser Reihenfolge. Das Evangelium wird verkündigt, das Wort Gottes, es wird geglaubt. Der Geist kommt in diese Menschen Und danach folgt, kommen wir gleich auch noch zu, die Taufe. Ihr kennt diese Reihenfolge für die Heiden, hier exemplarisch an Cornelius deutlich gemacht. Und gleichzeitig standen dann eben diese Juden da, die mit Petrus gekommen waren, die aber auch an Jesus Christus gläubig waren, die außer sich gerieten, die sich entsetzten, sagt Luther, die in Staunen gerieten. Warum? Weil sie Sprachen hörten und weil sie auf einmal diese Heiden Gott loben hörten. Das Wunder war vollbracht. Dieser Gesandte, den Gott sich auserwählt hat, Petrus in diesem Fall, hat dem Ausländer Cornelius Jesus Christus nahegebracht. Und Cornelius und seine Verwandten, Bekannten, die er eingeladen hatte, haben gehört und verstanden und wurden gerettet. Das bewirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewirkt noch so viel mehr. Er ist essentiell für das Leben eines Christen. Ja, es ist so gut, dass Jesus diesen Geist versprochen hat, dass er gekommen ist und der uns Kraft gibt, zum Beispiel, Apostelgeschichte 1, Vers 8, der uns hilft im Gebet, Römer 8, Vers 26, der uns Heilssicherheit gibt, Römer 8, Vers 16, der wir durch ihn die Versiegelung haben und die Anzahlung für den Himmel, Epheser 1, Vers 13 und 14. Der unser Lehrer ist, 1. Johannes 2, Vers 27. Er ist das Erkennungszeichen eines Geretteten, eines wiedergeborenen Gläubigen. Und darum folglich kann man auch an den Früchten erkennen, die der Geist in uns reinbringt, die er zur Gestaltung bringen möchte, wer sein Kind ist. Im Leben tut sich etwas, wo der Heilige Geist Einzug erhalten hat. Da ist nichts Stillstehendes, da ist Aktivität. Der Geist als Tröster, Helfer, Beistand ist derjenige, der, Johannes 16, Vers 14, den Scheinwerfer auf Jesus richtet, der durch unser Leben Jesus zum Ausdruck bringen möchte. Johannes 16, Vers 14 sagt, dass er Jesus verherrlicht darstellen möchte. In unserem Leben möchte er Jesus groß machen. Und darum gilt dasselbe Wort, was Johannes der Täufer gesagt hat, auch für uns. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Mein egoistisches Wesen, mein egoistisches Sein muss immer mehr abnehmen. Jesus, der muss groß werden in meinem Leben. Nimm das mit für die kommende Woche. Nimm es mit. Der Heilige Geist ist da, wenn du wiedergeboren bist, wenn du sein Kind bist. Ganz kurz möchte ich noch auf diese Besonderheit des Sprachenredens eingehen. Fragt man sich ja immer wieder, was ist das? Wie schon zu Pfingsten damals, Apostelgeschichte 2, haben wir das durchgenommen. Ich denke, Tim hat damals sogar darüber gepredigt. Die gläubig gewordenen fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Ja? Eines ist für uns hier sicher, dieser Abschnitt lehrt nicht, dass es normal ist, dass wenn jemand den Heiligen Geist empfängt, dass er in fremden Sprachen redet. Ja, das sagt der Text definitiv nicht. Aber was hat es damit auf sich? Sprachenreden war hier ein Zeichen für die Juden, dass auch die Heiden nun zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehörten. Sie haben verstanden, okay, da ist der Heilige Geist auf sie gekommen, der hat genau das bewirkt. Und ja, okay, es ist so. Die weltweite Gemeinde Jesu Christi, alle Gläubigen, dazu sollten nun auch die Heiden gehören. Und wenn die Bibel von Sprachenrede spricht, dann sind es Fremdsprachen. Ja, wie in Apostelgeschichte 2 sind es Fremdsprachen, wo sogar geschrieben wird, dass sie in ihrem Dialekt, in ihrer Mundart geredet haben. Ja? Eine Fremdsprache, die jemand nicht gelernt hat. So auch bei Cornelius, ja, die jüdischen Begleiter des Apostels hörten das ja und sie haben anscheinend verstanden, dass sie Gott lobten. Ja, so schreibt es uns Lukas hier, dass sie Gott lobten. Und diese Sprachenreden sind also Fremdsprachen, sind nicht ein, wie man heute oft vermittelt bekommt, ein Lallen oder unverständliches Stammeln. Damit sind wir bei der Frage, wie ist das heute? Ich muss es leider heute Morgen kurz machen, sonst kommen wir gar nicht mehr zum dritten Punkt. Aber wir haben ja unsere Fragebox, ihr könnt mich auch gerne hinterfragen. Nach meiner Überzeugung, wenn wir 1. Korinther 13, Verse 8 bis 13 lesen, hat das Sprachenreden aufgehört. Ja, diese griechischen Wörter dort, einmal weggetan, ein plötzliches Wegtun, bezogen auf die Erkenntnis und die Weissagung, ist etwas anderes wie das Aufhören, was vor Sprachenreden steht. Ein schleichendes Aufhören. Die Erkenntnis und Weissagung wird weggetan werden, plötzlich, dann, wenn das Vollkommene kommt. Und die Sprachenreden sollten aufhören, schleichend nach und nach, wie es schon im ersten Jahrhundert nach Christus immer weniger wurde. Zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel, hatte das Sprachenreden den Zweck zur Beglaubigung bestimmter Dinge. 1. Korinther 14, Vers 22 zum Beispiel, ein Zeichen für die Ungläubigen, dass sie sehen, okay, da muss ein Gott hinterstecken, also muss diese Botschaft von diesem Gott auch wahr sein. Schon wenige Zeit später kannte man dieses Phänomen nicht mehr, und wer sich da noch ein bisschen mit beschäftigen möchte, ich habe da ein ganz interessantes Buch, Sprachenreden oder Zungenreden. Da wird erstmal das auseinandergehalten, was Zungenreden, was Sprachenreden ist, ob es einem dasselbe ist oder auch nicht. Und dann wird das Ganze auch sehr gut erklärt. Das also zu diesem Thema in aller Kürze, leider in aller Kürze, aber ich denke, es ist wichtig, einfach mal zu verstehen, was dahinter steckt und wie es heute ist. Der Geist auf jeden Fall, haben wir gesehen, zog in seiner ganzen Fülle in diese Menschen ein, in Cornelius und den Leuten, die da in Caesarea waren. Sie haben Rettung in Jesus Christus gefunden. Quasi Prototyp Heidenchristen, wobei deutlich wurde, dass Gott von nun an jeden in seiner weltweiten Gemeinde willkommen heißt. Und darum auch wir. Darum sitzen wir heute hier, die in dieser örtlichen Gemeinde hier sind. Aber jeder, der glaubt, gehört zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Wir kommen nun dann zum letzten Punkt, die letzten 2,5 Verse. Verse 46 und 8 bis 48, da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi, und sie baten ihn, einige Tage zu bleiben. Und das ist unser dritter Punkt für heute Morgen, der Glaubensgehorsam, die sofortige Nachfolge in ganzer Hingabe. Petrus, der hielt sich weiter an seinen Auftrag, den er von seinem Herrn bekommen hat. Menschen zu Jüngern machen und sie taufen auf den Namen des Sohnes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Befehl, den er bekommen hat und den Befehl, den er hier nun quasi direkt weitergibt. Lasst euch taufen. Und er sagt hier, was ist die Voraussetzung zur Taufe? Es sind die, die den Heiligen Geist haben. Diejenigen, die gläubig geworden sind, diejenigen, die wiedergeboren sind, sollte es denen verwehrt werden? Nein. Das sind diejenigen, die sich auch taufen lassen sollen. Damit ist der rettende Glaube an Jesus Christus und folgend daraus, wo man den Heiligen Geist bekommen hat, die einzige Voraussetzung für die Taufe, die wir genau hier so finden. Das ist ein Gehorsamsschritt, den man im Glauben dann, nicht vorher, sondern im Glauben dann geht. Den Cornelius direkt als allererstes geht. Sein neues Leben mit Jesus beginnt quasi genau damit. Die gläubig gewordenen sollten getauft werden. Als ein offenes, öffentliches Erkennungszeichen, ja, ich bin gestorben, mein alter Mensch ist gestorben und ich gehöre Christus. Ich bin auferweckt worden mit Christus. Ich habe Jesus Christus in meinem Leben. Also was ist die Voraussetzung für Taufe? Es ist definitiv nicht sündlos sein. Ich zähle das einfach nur, weil es früher mein Denken war. Ich müsste noch irgendwas Besonderes tun und irgendwie noch einen Schritt heiliger werden. Nein. Wenn ich den Heiligen Geist habe und gerettet bin, dann soll ich mich taufen lassen. Wann haben wir den Heiligen Geist? Als wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium unseres Heils gehört und im Glauben angenommen haben. Epheser 1, Vers 13. Und du bist wiedergeboren, hast diesen Schritt vielleicht noch nicht getan, dann lass dich taufen. Lass dich taufen, zeige den Menschen, zu wem du gehörst. Du gehörst zu Jesus. Er ist dein Herr, er ist dein Retter, er ist dein Herr. Und das sollen alle Menschen, und das soll auch die unsichtbare Welt nochmal gezeigt bekommen. Jesus ist der Herr. Ich habe ein anderes Buch dazu. Ich erkläre auch gleich, warum ich noch Bücher vorstelle. Ich möchte mich taufen lassen von William MacDonald. Fragen und Antworten zur Bedeutung der Glaubenstaufe. Einfach und super erklärt, was das zu bedeuten hat. Es werden auch Thematiken wie Kindertaufe thematisiert. Warum, warum nicht? Sämtliche Taufen in der Bibel werden beleuchtet, auch die Taufe mit Heiligen Geist. Also findet man alles in diesem kurzen kleinen Buch. Aber das hier, um nochmal auf den Text zurückzukommen, ist der erste Schritt dieser Neubekehrten hier. Sie sind direkt gehorsam und folgen in diesem Glauben, den sie nun haben, machen diesen gehorsamen Schritt. Ja? Grundsätzlich werde ich das gleich noch auf uns übertragen. Das ist ja ein Schritt, den wir zu gehen haben. Ich werde gleich noch einige Worte verlieren über Nachfolge. Nachfolge, die genau dann beginnt, wenn ich gläubig geworden bin an Jesus Christus. Ein weiteres Zeichen, sage ich mal, was wir auch sehen, ist, dass sie auf einmal einen Hunger nach Gottes Wort bekommen haben. Das ist der letzte Satz in unserem Abschnitt. Sie baten ihn, einige Tage da zu bleiben. Warum tun sie das? Natürlich, weil sie mehr erfahren wollen. Weil Petrus genau derjenige ist, der von Gott gesandt ist. Weil der ihnen erklären kann, was ihnen auf dem Herzen brennt, weil sie ganz bestimmt einen Hunger nach Gottes Wort haben, weil er gestillt werden sollte. Und wahrscheinlich beten sie zusammen, singen zusammen, haben Gemeinschaft untereinander. Und so ist es zum ersten Mal, war eine Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden im Loben Gottes einmütig beieinander. Eine wunderbare Begebenheit, die wir hier vor uns haben. Und das möchte ich nochmal Revue passieren lassen, hat Gott so wunderbar geführt. Cornelius, dem ein Engel erschienen ist. Auf der anderen Seite, einige Kilometer entfernt, Petrus, der in eine Verzückung geriet, der es erst nicht verstanden hat. Cornelius, der seine Leute schon losgeschickt hat zu Petrus, um ihn zu holen. Gleichzeitig kommen, wenn die ankommen, da versteht Petrus mehr und mehr. Sie kommen zusammen. Er lädt sie ein, sie gehen zu Cornelius und dann findet ein Ausländer zum Glauben an Jesus Christus. Eine so souveräne Führung, die wir hier sehen, wie das zusammengeführt wird. Es ist so super, dass Lukas das so ausführlich toll beschrieben hat, wie Gott die Fäden in seiner Hand hält. Wie er die Fäden in seiner Hand hält. Und so lass uns nun abschließend noch einige Gedanken über Nachfolge machen. Über genau das. Glaubensgehorsam, die sofortige Nachfolge in ganzer Hingabe. Was bedeutet das, wenn ich gläubig geworden bin? Heißt das einfach, ich mache so weiter wie vorher oder passiert da was? Was bedeutet es, ein Leben mit Jesus zu führen? Gott ist gut und ihm gehört mein Leben, das haben wir gesungen. Was es heißt, Jesus nachzufolgen, was es heißt, Jünger zu sein. Und jetzt erkläre ich auch, warum ich noch ein Buch vorstelle, wahre Jüngerschaft. Das ist ein Klassiker von William MacDonald. Es ist so ein tolles Buch, was einfach zeigt, ich bin gläubig, ja? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Es war nämlich so, dass Jörg ja vor einigen Wochen auch mal ein Buch vorgestellt hat und meiner Frau ist dann so der Gedanke gekommen, sie ist ja so ein bisschen in Bücher auch fanat, sag ich mal, durch ihre Ausbildung, aber auch vorher schon, dass wir hier gerne einige Bücher anbieten wollen. Und wir haben schon Gespräche geführt mit Wolfgang Bühne und so weiter. Sie wird das in den nächsten Wochen in Angriff nehmen, dass wir ein gewisses Repertoire an Büchern da haben, die einfach wichtig sind, die gut zu lesen sind. Und dass man einfach, vielleicht auch wenn hier mehr Bücher vorgestellt werden, dass man sie direkt zur Hand hat. Ja, in den nächsten Wochen kommen dazu dann noch mehrere Informationen. Also, zurück zu dem Buch, zurück zu einigen Punkten, die ich daraus entnommen habe. William MacDonald, wahre Jüngerschaft. Was gehört zur Nachfolge? Er hat es so beschrieben, die alles übersteigende Liebe zu Jesus Christus. Lukas 14, Vers 26. Die Liebe zu Jesus Christus soll so groß sein, dass jede andere Liebe im Vergleich dazu nichts ist. Die Liebe zu Jesus, zu dem Retter, zu dem Herrn soll so groß sein, dass alle Liebe dazu im Vergleich nichts ist. Das ist ein herausfordernder Vers, das zu leben. Dann die Verleugnung unseres Ichs. Selbstaufgabe für Christus. Völlige Hingabe an Christus. Mit dieser Frage, die wir immer und immer und immer wieder stellen sollten. Herr, hier ist dein Diener. Was kann ich für dich tun? Stellen wir diese Frage im Gebet. Herr, ich bin hier ist dein Diener. Was kann ich für dich tun? Was möchtest du, dass ich tue in deinem Reich, in der Gemeinde, in der Familie, auf der Arbeit? Da, wo ich vielleicht Möglichkeiten sehe. Einige Jungs gehen heute wieder Fußball spielen mit den Flüchtlingen. Es ist eine Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und weiteres, was daraus entsteht. Ich bin dein Diener. Was kann ich für dich tun? Der gleiche Vers. Die wohlüberlegte Wahl des Kreuzes. Die Selbstaufgabe und das Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz, was für Schande, für Verfolgung, für Schmach steht, für die, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, gegen den Strom zu schwimmen. Ja? Wir Gläubigen können sagen, nö, bin ich nicht bereit. Wir können, so sagt er, jeder Gläubige kann dem Kreuz dadurch entgehen, dass er sich wieder den Welt und ihren Wegen anpasst. Ja. Aber Römer 12, Vers 2 ruft uns auf, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid anders. Nehmt das Kreuz auf euch. Folgt ihm bedingungslos nach. Es ist des Weiteren ein verändertes Leben. Ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott. Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, um bei diesen beiden Punkten von heute mal zu sein. Ein Leben des selbstlosen Dienens. Selbstloses Dienen. Sich selbst in den Hintergrund stellen. Warum? Weil unser Herr das auch gemacht hat. Ja, lest euch mal Matthäus 14 durch. Matthäus 14, wo gerade der Verwandte von Jesus, Johannes der Täufer, ja, die beiden waren verwandt, wo der gestorben ist, wo er trauerte, wo dann die Menschen zu ihm kommen mit ihren Problemen, mit ihren Krankheiten und Gebrechen. Und was lesen wir da? Jesus kümmerte es. Sein Herz kehrte sich in ihm um. Er wurde voll erregt von Mitleid, weil er diese Menschen sah. Und er stellte seine eigenen Bedürfnisse zurück und kümmerte sich um die der anderen. Matthäus 14. Leben in Geduld, Leben in Ausdauer, Leben im Eifer für Jesus. Selbstbeherrschung, Sanftmut, ja, die Frucht des Geistes, Freundlichkeit, Güte, Treue in ganzer Hingabe. Dann des Weiteren die innige Liebe zu allen, die Jesus Christus gehören. Dass man den anderen höher achtet als sich selbst, Philipper 2. Die Liebe, die eine Menge von Sünden zudeckt, wie 1. Petrus 4 beschreibt. Die Liebe, die langmütig, freundlich, gütig und so weiter ist. 1. Korinther 13. Ohne diese wäre Jüngerschaft, wäre Nachfolge tot, wäre es nichts. Des Weiteren, Nachfolge, stetes Bleiben in seinem Wort. Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wahre Jüngerschaft. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, die Bibel studieren, kein krampfhaftes Lesen und dann gesetzliches Befolgen der Dinge, aber ein immer mehr aus der Liebe zu Jesus heraus entwickeltes Denken tut die Dinge. Gehorsam gehört aber auch dazu, dass wir Dinge befolgen, die wir finden und entdecken. Und dann zusammenfassend mehr oder weniger alles aufgeben, um zu folgen. Alles aufgeben, um zu folgen. William McDonald stellt die Frage, kommt selber aus Amerika, westliche Welt, wie kann man mit gutem Gewissen Güter anhäufen, wenn Seelen verloren gehen? Und er hinterfragt damit den Umgang unseres Geldes. Wie sehr investieren wir in das Reich Gottes? Wie sehr investieren wir in das Reich Gottes rein, in dem Punkt war es das Geld, aber auch mit unserer Zeit und unserer Kraft, wo wir wissen, dass Menschen verloren gehen. Einfach mal ein paar Gedanken dazu, was da geschieht, wo wir gläubig geworden sind. Das ist ein sehr tolles Buch. Wenn wir seine Jünger werden wollen, sein wollen, müssen wir wandeln wie er. Wie unser Herr Jesus. Er ist unser großes Vorbild. Was bringt dir dein Glaube, wenn du dich nicht voll und ganz für Jesus hingibst? Was ist das für ein Glaube, wo man sich passiv zurücklehnt und sich nicht in ganzer Hingabe in die Nachfolge Jesu bewegt? Hingabe an Christus bedeutet Hingabe im Studium der Schrift, im Gebet, in dieser Beziehung zu Jesus, im Lobpreis. Auch in diesem Gehorsamsschritt der Taufe, weil sie uns in der Bibel so vermittelt wird. Hingabe an Christus bedeutet Hingabe an unseren Arbeitsplatz. Hingabe an Christus bedeutet Hingabe in der Familie. Hingabe an Christus bedeutet Hingabe in der Gemeinde. Hingabe an Christus bedeutet, damit möchte ich schließen, auch Hingabe an den Flüchtlingen. Vielleicht sind auch Sie, genau wie Cornelius, Ausländer, die zu uns kommen und die Jesus Christus finden, weil wir Kontakt zu ihnen aufbauen, weil Jesus sie rettet und sie zur weltweiten Gemeinde Jesu hinzugetan werden. Und ich hoffe, ihr habt noch eine Minute den Kopf für einen Brief. Den Brief von einem Pastor aus Syrien, der mahnend ist, der gleichzeitig so wachrüttelnd ist. Von Open Doors wurde er letzte Woche rumgeschickt und es passt einfach so gut, deswegen muss ich ihn einfach vorlesen. Dieser Pastor aus Syrien schreibt Folgendes. Liebe Pastoren in Europa, ich sage einfach, liebe Gemeinde in Europa, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem bedeutenden Zeitabschnitt. Ich meine dies in Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. Gegenwärtig bietet sich euch eine vielleicht einmalige Möglichkeit. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und Europa vielleicht für immer verlieren. Die muslimischen Familien, die in eure Länder kommen, sind gebrochen, verletzt und notleiden. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Viele fliehen vor dem massiven Druck des Islam und sind hinsichtlich ihres Glaubens sehr verunsichert. Sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die je auf der Erde existierte. Und in ihr Denken hat sich die Überzeugung eingebrannt, dass alle Menschen, die nicht ihren Glauben haben, verloren sind. Ihnen wurde nicht erlaubt, das zu hinterfragen oder zu zweifeln. Alles galt von Gott gewollt. Liebe Gemeinde, jetzt ist die Zeit zu handeln. Setzt Gebet, Glaube, Evangelisation, praktische Hilfe und Liebe ein. Muslime sind Opfer ihrer Religion, des Islam. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen öffnet. Ihr braucht keine Missionare mehr zu ihnen zu senden. Sie stehen vor euren Türen. Baut Beziehungen zu ihnen auf, zu einzelnen Familien, nicht zu großen Gruppen. Lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen, denn sie bringen die Vorstellung vom Christentum mit, die man ihnen beigebracht hat. Muslime sind nicht unsere Feinde, sie sind als Menschen Gottes geliebte Geschöpfe, wie wir auch, mit vielen Traditionen, die wunderbar sind hier im Orient. Beeilt euch und kümmert euch um sie, bevor sie sich wieder dem Islam zuwenden. Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott in seiner Weisheit euch den Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm zu essen gebt. Den Durstigen, damit ihr ihm zu trinken gebt. Dem Fremden, um ihn aufzunehmen und den Nackten, um ihn anzuziehen. Wie werdet ihr reagieren? Einige werden euch ausnutzen, das ist zu erwarten. Andere werden sich in euren Gott verlieben. Ihr habt eine großartige Gelegenheit. Ich bitte euch, eure Augen zu öffnen, bevor es zu spät ist. Unterschrieben mit: ein besorgter Pastor im Nahen Osten.